Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Ich begrüße Sie zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen zur vorletzten Sendung über das alttestamentliche Buch Haggai. Aus meiner Sicht handelt es sich um ein sehr praktisch ausgerichtetes prophetisches Buch. Es enthält viele Aspekte und Themen, die auch für uns heute bedeutsam sind. Es geht da zum Beispiel um die Frage, welche Dinge in unserem Leben Vorrang haben. Ferner geht es um die innere Einstellung zum Dienst für Gott und was man dagegen tun kann, wenn andere Menschen einen entmutigen. Und auch um Gottes Zusagen, die dabei helfen können, dass wir uns neu auf ein vorgegebenes Ziel ausrichten. Ein wichtiges Thema im Buch des Propheten Haggai ist der Wiederaufbau des Tempels nach der babylonischen Gefangenschaft. Viele, die aus Babylon zurückgekehrt sind, legen Hand an. Aber sie lassen sich von denen entmutigen, die noch den alten Tempel kannten, der unter Salomo errichtet worden war. Im Vergleich dazu würde der neue Tempel ziemlich mickrig aussehen. Doch Gott spricht den Gläubigen Mut zu und schenkt ihnen sozusagen einen Blick aus der Vogelperspektive. Er gibt ihnen bei der Arbeit am Tempel eine prophetische Schau auf die Zukunft und auf den letzten Tempel, der eines Tages in Jerusalem errichtet werden wird. In unserem Bibeltext erreichen wir nun im zweiten Kapitel den Vers 10. Zum vierten Mal spricht Gott durch seinen Propheten Haggai zu dem Volk. Es wird berichtet, am 24. Tage des 9. Monats, im 2. Jahr des Darius, geschah des Herrn Wort zu dem Propheten Haggai. Auch diesmal nennt Haggai ein konkretes Datum, an dem er seine Botschaft von Gott erhält und weitergibt. Er verknüpft es mit der Regierungszeit von König Darius, einem heidnischen Herrscher, denn zu dieser Zeit gab es in Israel oder Juda keinen König. Das Datum, das hier genannt wird, ist der 24. Dezember im Jahr 520 vor Christus. Die vorherige Botschaft wurde im 7. Monat vermittelt, diese nun also 2 Monate später, im 9. Monat. Diese 4. Botschaft beginnt mit 2 interessanten Fragen an die Priesterschaft. Hören Sie dazu die Verse 11 bis 13. So spricht der Herr Zebaoth. Frage die Priester nach dem Gesetz und sprich, wenn jemand heiliges Fleisch trüge im Zipfel seines Kleides und berührte danach mit seinem Zipfel Brot, gekochtes, Wein, Öl oder was es für Speise wäre, würde es auch heilig? Und die Priester antworteten und sprachen, nein. Haggai sprach, wenn aber jemand durch Berührung eines Toten unrein wäre und eins davon anrührte, würde es auch unrein? Die Priester antworteten und sprachen, es würde unrein. Haggai wendet sich also mit 2 Fragen an die religiösen Führer des Volkes. Vereinfacht ausgedrückt, wenn etwas Heiliges etwas Unheiliges berührt, wird dann dadurch das Unheilige heilig? Die Antwort lautet nein. Die 2. Frage, wenn etwas kultisch Unreines, etwas kultisch Reines, also Heiliges berührt, wird das kultisch Reine dadurch verunreinigt? Die Antwort lautet ja. Diese Fragen sind sehr wichtig, deshalb sollten wir uns den Hintergrund dazu näher ansehen. Es gab viele Facetten im täglichen Leben der Menschen in Israel, zu denen es im Gesetz des Mose keine passenden Anweisungen gab. Wie aber sollten sich die Menschen verhalten, wenn es zu bestimmten Problemstellungen keine Gebote oder Verbote im Gesetz gab? Nun, Gott hatte unter dem Gesetz auch solche Fälle geregelt. Wenn man sich nicht zu helfen wusste, sollte man sich an die Priester wenden. Im 5. Buch Mose, Kapitel 17, heißt es ab Vers 8, wenn eine Sache vor Gericht dir zu schwer sein wird, es gehe um Blutschuld, um Schaden, um Gewalttat oder was sonst Streitsachen sind in deinen Toren, so sollst du dich aufmachen und hinaufgehen zu der Stätte, die der Herr dein Gott erwählen wird, und zu den levitischen Priestern kommen und zu dem Richter, der zu der Zeit sein wird, und sie befragen. Sie sollen dir das Urteil sagen. Und du sollst tun nach dem, was sie dir sagen, an der Stätte, die der Herr erwählen wird, und sollst es halten, dass du tust nach allem, was sie dich lehren werden. Wenn sich also eine Situation nicht eindeutig nach den Gesetzesvorschriften klären ließ, sollten die Priester den Fall entscheiden. Und diese Entscheidung sollte als Präzedenzfall, also Musterfall, für weitere ähnliche Fälle dienen. Das konnte aber nur deshalb funktionieren, weil im Gesetz des Mose viele wichtige Leitlinien zu finden sind, an denen man sich orientieren kann. Und die Priester, denen das Alte Testament vertraut war, waren in der Lage, diese Leitlinien aus dem Wort Gottes auf nicht klar geregelte Fälle zu übertragen und sie damit zu klären. Haggai beschreibt hier also eine ganz normale Situation, denn es war den Leuten vertraut, die Priester um Rat zu fragen, wenn etwas vom mosaischen Gesetz her unklar war. Was wollte er aber mit diesen beiden Fragen in den Versen 11 bis 13 unseres Bibeltextes in der aktuellen Situation bewirken? Was ist seine Absicht gewesen? Nun rufen wir uns in Erinnerung, dass das Buch Haggai in der Zeit nach der Verbannung des Volkes Israel nach Babylon geschrieben wurde. Gottes Volk hatte 70 Jahre in der Gefangenschaft verbracht, und nur ein kleiner Rest war in die Heimat zurückgekehrt. Die zurückgekehrten Israeliten machten sich voller Begeisterung an den Aufbau ihrer Häuser. Doch nach 15 Jahren, mitten in den Trümmern von Jerusalem und angesichts der Feinde um sie herum, hatten sie immer noch nichts dazu getan, dass der Tempel wieder aufgebaut wurde. Sie hatten die erste Begeisterung verloren. Und weil sie gleichzeitig selbstgenügsam geworden waren, entschuldigten sie sich mit den Worten: Es ist jetzt wohl nicht die richtige Zeit, das Haus des Herrn zu bauen. Genau in diese Situation hinein sprach Haggai zu ihnen. Er ermutigte das Volk, und sie fingen an zu bauen. Doch sie waren schnell wieder entmutigt, als einige der Grauhaarigen unter ihnen, die noch den alten Tempel gesehen hatten, anfingen zu weinen. Sie sagten: Was ihr hier baut, ist im Vergleich zum letzten Tempel nichts. Immerhin, sie hatten 3 Monate durchgehalten und gearbeitet, doch dann machte sich eine Söldnereinstellung breit. Haggai, du hast uns gesagt, dass wir uns an die Arbeit machen und den Tempel wieder aufbauen sollen. Dann würde Gott uns segnen. Doch wir waren gehorsam und Gott hat uns doch nicht gesegnet. Genau in dieser Situation beauftragte Gott Haggai, den Priestern dieses zweifache Fallbeispiel vorzulegen. Heiliges berührt Unheiliges und Unreines berührt kultisch Reines. Im Grunde war es ein und dieselbe Frage aus 2 Blickrichtungen. Nämlich, wird Heiligkeit durch bloßen Kontakt übertragen? Die Antwort war nein. Das Heilige kann das Unheilige nicht durch Kontakt heiligen. Heiligkeit ist nicht übertragbar. Doch kann umgekehrt Unheiligkeit übertragen werden? Die Antwort lautete ja. Kultische Unreinheit wird durch Kontakt vermittelt. Wenn das Heilige das Unheilige berührt, wird beides unheilig. Und in Vers 14, den ich nun vorlese, erklärt Haggai, auf was er mit diesen beiden Fragen anspielt. Da antwortete Haggai und sprach: Ebenso ist es mit diesem Volk und mit diesen Leuten vor mir, spricht der Herr, und auch mit allem Werk ihrer Hände, und was sie dort opfern, ist unrein. Haggai möchte den Menschen sagen, dass es nicht allein mit dem Wiederaufbau des Tempels getan ist. Eine Tat, oder wie es hier heißt, das Werk ihrer Hände, ist nicht automatisch rein, nur weil sie den Tempel Gottes aufbauen. Nein, es kommt auf die innere Einstellung an, mit welcher Einstellung man eine Tat vollbringt. Vers 17, den ich schon einmal kurz vorwegnehmen will, lässt diesen Gedanken noch deutlicher werden. Ich plagte euch mit Dürre, Getreidebrand und Hagel in all eurer Arbeit. Dennoch bekehrtet ihr euch nicht zu mir, spricht der Herr. Gott beklagt hier, dass die übrig gebliebenen Israeliten zwar in das Land zurückkehrten, ohne jedoch sich Gott zuzuwenden. Sie haben die religiösen Rituale vollzogen, die vorgeschriebenen Opfer dargebracht und erwartet, dass Gott sie segnen würde. Doch er tat es nicht. Religiosität ist keine Wunderlampe, die man nur zu reiben braucht, und schon passiert das, was man sich wünscht. Man kann auch nicht in Weihwasser schwimmen und dadurch heilig werden. Wir messen religiösen Ritualen häufig einen zu hohen Wert zu. Doch eine äußere Handlung verändert nicht das Herz eines Menschen. Lassen Sie uns noch einmal das zweite Fallbeispiel ansehen. In Vers 13 haben wir gelesen: Wenn aber jemand durch Berührung eines Toten unrein wäre und eins davon, gemeint ist eines der zuvor genannten Nahrungsmittel, anrührte, würde es auch unrein? Die Priester antworteten und sprachen, es würde unrein. Eine Schlüsselstelle zu diesem Fall findet sich möglicherweise im dritten Buch Mose, Kapitel 22, Abvers 4. Dort heißt es: Wer von den Nachkommen Aarons aussätzig ist oder einen Ausfluss hat, der soll nicht essen von dem Heiligen, bis er wieder rein ist. Wer etwa einen anrührt, der an einem Toten unrein geworden ist, oder einen Menschen, durch den er unrein wird, oder irgendetwas, was ihn unrein macht, wer deren eins anrührt, der ist unrein bis zum Abend und soll von dem Heiligen nicht essen, sondern soll zuvor seinen Leib mit Wasser abwaschen. Soweit dieses Zitat aus dem dritten Buch Mose. Das Wort Gottes ist sehr konkret. Unreinheit wird übertragen. Unheiligkeit ist sozusagen ansteckend. Dies bedeutet im übertragenen Sinn: Ein böses Herz kann keine guten Handlungen hervorbringen, denn das böse Herz verunreinigt die Tat. Aus einer bitteren Quelle kommt kein süßes Wasser. Trauben werden nicht von Dornbüschen geerntet, und Feigen findet man nicht an Disteln. Es gibt in der Philosophie die Vorgehensweise des Syllogismus, wenn man zwei Prämissen, also zwei Voraussetzungen, zu einer Konklusion, einer Schlussfolgerung führt. Im Buch Haggai ist die oberste Voraussetzung: Heiligkeit kann man nicht vermitteln. Die zweite Prämisse lautet: Unreinheit wird jedoch sehr wohl übertragen. Die Schlussfolgerung ist: Wenn Heiliges und Unheiliges zusammentreffen, werden beide unheilig. Auf diese Wahrheit bezieht sich auch Jesus in Matthäus 7, Vers 16, indem er sagt: Kann man denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? Liebe Hörer, was ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Eine äußere religiöse Handlung kann sein Herz nicht verändern. Eine gute Tat wird getrübt, wenn sie von einem bösen Herzen veranlasst wurde. Hier reden wir über ein kultisches Gesetz. Doch ist es übertragbar auf alle anderen Bereiche unseres Lebens, zum Beispiel die physikalischen Gesetze? Gehen wir doch in ein Labor. Ich kann zwei Gefäße mit Wasser füllen, das eine mit gutem, sauberem Wasser, das andere mit verschmutztem Wasser. Wenn ich jetzt das absolut saubere Wasser in das Gefäß mit dem verschmutzten Wasser fülle, was passiert dann? Wie viel Wasser muss ich einfüllen, damit das verschmutzte Wasser sauber wird? Nun, es wird niemals vollständig sauber sein. Umgekehrt kann ich durch einen einzigen Tropfen vom verschmutzten Wasser das saubere Wasser verunreinigen. Ein anderes Beispiel. Lässt man es zu, dass ein gesundes Kind ein anderes Kind, das an Masern leidet, umarmt, wird dadurch dann das kranke Kind geheilt werden? Natürlich nicht, sondern die Gefahr ist groß, dass auch das bisher gesunde Kind an Masern erkrankt. Wenn wir das tun würden, würden bald beide die Masern haben. Etwas Ähnliches passiert auch in moralischer Hinsicht. Nach meinen Informationen gibt die Tabak- und Alkoholindustrie einen Teil ihres Gewinns an soziale Einrichtungen. Doch wäscht es diese suchtfördernde Industrie rein von ihrer Schuld? Nein, wenn etwas Sauberes mit etwas Unsauberem zusammenkommt, wird immer das Saubere schmutzig. Man kann nicht mit der falschen Masse unterwegs sein und davon unberührt bleiben. Man wird angesteckt, wenn man sich in schlechter Gesellschaft befindet. Wenn man im Matsch spielt, macht man sich dreckig. Das ist ganz einfach so. Und das gilt eben auch für die Religionen der Welt. Viele Religionen lehren, dass man nur die vorgeschriebenen Rituale und Zeremonien zu befolgen braucht, und dadurch würde man von Gott angenommen werden. Doch das Wort Gottes ist an dieser Stelle sehr klar. Keine religiöse Handlung, sei sie noch so wertvoll und wichtig, ob es die Taufe ist oder etwas anderes, kann uns dazu verhelfen, Gottes Erlösung zu bewirken. Denn der Zustand des Menschen ist ernst. Wir lesen in Jeremia 17, Vers 9, »Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen?« Welch ein Bild vom menschlichen Herzen! Niemand außer Gott kann ermessen, wie schlecht es ist. Wenn wir uns sehen könnten, wie Gott uns sieht, könnten wir es mit uns selbst nicht aushalten. Denn wir nehmen nicht wahr, wie böse wir doch in unserem Herzen sind. Jesus hat das sehr deutlich in Matthäus 15 in den Versen 18 bis 20 veranschaulicht. Was aber aus dem Mund herauskommt, so sagte er, das kommt aus dem Herzen, und das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Das sind die Dinge, die den Menschen unrein machen. Aber mit ungewaschenen Händen essen macht den Menschen nicht unrein. Anders ausgedrückt, nur weil wir unsere Hände waschen oder uns einer religiösen Zeremonie unterziehen, macht uns dies nicht gerecht vor Gott. Ich muss oft an einen Mann denken, mit dem ich vor einigen Jahren Golf gespielt habe. Er sagte mir, ich war jahrelang ein Heuchler. Ich war zwar Mitglied einer großen christlichen Gemeinde, habe jede Woche die Veranstaltungen besucht, sogar in einem Arbeitskreis mitgearbeitet. Doch um es mal offen zu sagen, ich war kein Christ. Ich war zwar am Sonntag in der Kirche, doch im Alltag habe ich eine Menge Dinge getan, die man als Christ nicht tun sollte. Ich war ein richtiger Heuchler. Doch dann erkannte ich eines Tages, dass ich ein Sünder bin und Erlösung brauche. Diese Erkenntnis hat mein Leben vollständig verändert. Genau das beschreibt Jesus im 7. Kapitel des Matthäus-Evangeliums ab Vers 16. Dort lesen wir, »An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. In unserem Herzen werden die wichtigen Fragen des Lebens entschieden. Hier entstehen die guten oder bösen Dinge, die wir tun. Deshalb muss die Veränderung immer am Herzen ansetzen. Der große englische Dramatiker William Shakespeare hat recht, wenn er in einer Tragödie Lady Macbeth sagen lässt, »Noch immer riecht es hier nach Blut. Alle Wohlgerüche Arabiens würden diese kleine Hand nicht wohlriechend machen.« Wie wahr? Nichts kann ein Herz so verwandeln, dass es gerecht ist vor Gott. Es wäre, als wollte man auf einen Misthaufen einen Liter vom besten Parfüm schütten, um ihn damit zu säubern und ihm einen besseren Geruch zu verleihen. Das funktioniert nicht. Der Apostel Petrus sagte zu Simon, dem Zauberer, »Du hast weder Anteil noch Anrecht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott.« Liebe Hörer, Gott verlangt ein reines Herz, damit es vor ihm gefällig ist. Der Schreiber des Hebräerbriefes fordert uns in Kapitel 10, Vers 22 auf, vor Gott zu kommen, Zitat, »mit wahrhaftigem Herzen in vollkommenem Glauben.« Wie kann ein menschliches Herz gereinigt werden, wenn das Wesen des Menschen unrein ist? Gibt es etwas, was ein menschliches Herz reinigen kann? Nein. Und das erinnert mich an ein Schild, das ich mal in einem Waschsalon gelesen habe. Darauf stand, »Wir können alles reinwaschen, außer ihrem Ruf.« Ich würde ergänzen, und ihr Herz. Doch Gott kennt das Rezept für die vollständige Reinigung unseres Herzens. In Jesaja 1, Vers 18 lesen wir: So kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Auch Petrus spricht in seinem ersten Brief von dieser Möglichkeit. Und zwar in Kapitel 1 in den Versen 18 und 19. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Im Buch des Propheten Haggai finden wir diese Argumentation bereits vorgezeichnet. Erinnern wir uns an Kapitel 1, an die Verse 5 und 6. Dort hatte Haggai im Auftrag Gottes gesagt: So spricht der Herr Zebaoth, achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen. Und wer Geld verdient, der legt's in einen löchrigen Beutel. Daraus ergibt sich schließlich die Frage: Wisst ihr, warum ich euch nicht gesegnet habe? Weil ihr mit unreinen Händen und unreinen Herzen zu mir gekommen seid. So kann ich euch nicht segnen. Dann aber zeigt Gott den Israeliten einen Ausweg. In Kapitel 2, Vers 15 heißt es nach der Bibelübersetzung Hoffnung für alle: Doch von heute an sollt ihr den Blick nach vorne richten. Mehr dazu in der nächsten Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel. Gott ließ den Israeliten durch Haggai sagen: Wisst ihr, warum ich euch nicht gesegnet habe? Weil ihr mit unreinen Händen und unreinen Herzen zu mir gekommen seid. So kann ich euch nicht segnen. Mit dieser ernsten Diagnose der Situation des Volkes Israel, ja, mit der Diagnose ihres Herzens und ihrer Taten, geht diese Sendung nun zu Ende. Das Ganze mag auf den ersten Blick hart klingen, fast unbarmherzig und lieblos. Doch wenn Gott so etwas diagnostiziert, dann tut er das immer wie ein fachkundiger Arzt, zu dem ich absolutes Vertrauen haben kann. Hinzu kommt außerdem, dass Gott nicht nur ein kompetenter Arzt ist, sondern er ist voller Liebe zu seinen Patienten. Welche Diagnose würde er wohl über ihr Leben stellen? Was würde er sagen, wenn sie sich vertrauensvoll in seine Praxis begeben? Eines ist auf jeden Fall klar: Er will nur ihr Bestes. In der nächsten Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel schlagen wir das Buch Haggai zum letzten Mal auf. Ich hoffe, Sie sind dann wieder mit dabei. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.